Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Petra Ensminger heute. Guten Morgen. Tun Sie es auch gerade? Fasten. Noch gut 2 Wochen, dann ist Ostern und wer sich an den Regeln der katholischen Kirche orientiert, übt ja noch bis Karfreitag Enthaltsamkeit. Aber was bedeutet Enthaltsamkeit heute? Der Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel allein ist es längst nicht mehr. Da gibt es etwa Digital Detox, das digitale Entgiften. Manche lassen das Auto stehen oder vermeiden konsequent Plastik. Aber es gibt natürlich nach wie vor weit verbreitet die Klassiker. Keine Süßigkeiten, kein Alkohol und oder kein Fleisch. Wie halten Sie das? Fasten Sie auf was auch immer aus religiösen oder anderen Gründen? Oder ist das für Sie alles nur ein Modetrend, den Sie bewusst nicht mitmachen wollen? Wir sprechen in der Lebenszeit heute über den Lust auf Verzicht, darüber, was das Fasten attraktiv macht. Und Sie können sich beteiligen, indem Sie diese Nummer wählen, 00800 4464 4464, so die kostenfreie Telefonnummer, europaweit übrigens. Noch einmal 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns an diese Mailadresse lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und vielleicht ja auch als Anregung, meine Kollegin Eva-Maria Götz, die hat sich vor unserer Sendung schon einmal umgehört. Was lassen die Menschen in der Fastenzeit weg und wie leicht fällt es?
Ich wollte keinen Alkohol trinken. Und es ist ziemlich lange sehr gut gelungen, aber dann waren leider in einer Woche alle Cheating Days versammelt. So einen habe ich, glaube ich, noch und den nehme ich wahrscheinlich heute und dann mache ich den nächsten Anlauf bis Ostern.
Wenn ich religiös motiviert wäre, würde ich natürlich fasten. Da ich allerdings vergleichsweise wenig religiös motiviert bin, verzichte ich noch nicht mal auf Schokolade und Wein.
Einen halben Tag faste ich jeden Tag. Ich esse entweder nicht zu Mittag oder nicht zu Abend. Und das ist großartig. Von Aschermittwoch bis Ostersonntag nehme ich mir jedes Jahr einige Dinge vor, auf die zu verzichten mir schwerfällt und auf die verzichte ich dann so konsequent es geht. Dieses Jahr ist es Alkohol und Fleisch. Aber ich hatte auch schon Jahre, wo ich zum Beispiel iPad gefastet habe.
Ich verzichte auf Käse deshalb, weil ich ihn gerne mag. Denn auf etwas zu verzichten, was ich nicht mag, wäre sinnlos. Käse mag ich, den vermisse ich jetzt auch und freue mich dann aber auch ganz besonders an Ostersonntag zum Frühstück meinen Käse auszupacken. Die Fastenzeit ist wirklich der Weg hin zu Ostern. Ostern als eines der fröhlichsten Feste, die wir feiern können. Ich bin in einer katholischen Gemeinde gut integriert. Wir freuen uns jetzt schon auf unser Osterfest mit einem Frühgottesdienst und danach einem gemeinsamen Frühstück mit Käse und Nutella. Und diese gesamte Zeit führt einfach dorthin. Und man verzichtet, konzentriert sich. So kommt man nochmal ein bisschen runter und hat die große Vorfreude auf das fröhliche Osterfest.
Ich habe schon 35 Jahre lang einen Monat Alkohol gefastet und ich finde, das reicht. Jetzt muss das nicht mehr.
Ich mache tatsächlich dieses Jahr zum allerersten Mal Alkoholfasten, weil meine Frau und ich entschieden haben, dass wir einfach abends uns angewöhnt haben, zu viel zu trinken und weil es in dieser Zeit so traditionell ist, haben wir es in dieser Zeit gemacht. Ich mache allerdings gerade Cheat Days, weil ich jetzt beruflich so angespannt bin, dass ich abends wieder trinke. Ich habe es also nur 4 Wochen durchgehalten, aber ich habe es gemacht. Und das Fasten ist natürlich sehr interessant, weil wir in einer Welt des Überflusses leben und wirklich, wenn wir auch nicht alles nutzen, aber Zugriff zu allem haben, wirklich zu allem, was es gibt. Deshalb, glaube ich, ist das auch so interessant.
Ja, der Lust auf Verzicht. Das Thema heute in der Lebenszeit und wir haben es gerade gehört, wir leben im Überfluss. Hat das Fasten also für viele wirklich nicht mehr ganz so viel mit Religion zu tun, fragen wir ebenfalls. Und mit dabei sind heute Arndt Brummer. Er ist geschäftsführender Herausgeber der von der Evangelischen Kirche veröffentlichten Zeitschrift Chrismon. Und heute auch dabei, weil er mit der Fastenaktion der Evangelischen Kirche viel zu tun hat, 7 Wochen ohne. In diesem Jahr heißt das, mal ehrlich, 7 Wochen ohne Lügen. Guten Morgen, Arndt Brummer.
Guten Morgen.
Uns aus Mainz zugeschaltet. Schön, dass Sie dabei sind. Aus Berlin ist uns der Philosoph Dr. Philipp Hübel zugeschaltet. Grüße Sie ganz herzlich.
Hallo.
Und im Studio hier in Köln ist Elisabeth Muschel. Sie ist Studentin und aus Münster angereist. Schönen guten Morgen auch Ihnen.
Moin.
Und mit Ihnen möchte ich auch beginnen, denn Sie sind selbst gerade in der Fastenzeit. Was ist es bei Ihnen, auf was Sie verzichten?
Ich verzichte dieses Jahr auf Plastik beim Lebensmitteleinkauf. Sehr konsequent, bei Drogerieprodukten nicht so konsequent, muss ich zugeben. Und ich wollte unbedingt mal irgendwas anderes ausprobieren. Ich habe immer schon gefastet, meistens waren Süßigkeiten oder auch mal Alkohol in den letzten Jahren. Aber jetzt ist es kein Verzicht auf irgendwie ein Genussmittel, sondern es ist einfach der Verzicht auf das, ich gehe mal schnell in den Supermarkt und kann mir alles kaufen, was ich möchte, sondern ich möchte halt bewusster einkaufen und Plastikmüll vermeiden.
Und Plastik hat eine besondere Bewandtnis, weil Sie sagen, Sie wollten bewusster einkaufen?
Ja, genau. Also klar, man kann auch komplett auf Verpackungsmaterial verzichten, aber bei Papier bin ich da nicht so streng, weil Papier halt auch viel besser abbaubar ist und so. Aber wenn man an Stränden langläuft und den ganzen Plastikmüll sieht, denkt man sich auch oft, das kann nicht sein, dass das hier alles rumliegt.
Und die Erfahrung haben Sie gemacht, Sie haben ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, wo Sie das erlebt haben.
Genau.
Wie war das?
Auf Langeoog. Und da sieht man das halt, begegnet einem täglich der Plastikmüll an den Stränden und dann möchte man dann halt irgendwann auch was ändern. Es hat jetzt gedauert, bis ich dazu gekommen bin, dass ich das jetzt auch mal konsequent durchziehe, aber irgendwann muss man ja anfangen.
Und wir alle kennen das, wenn wir vom Einkaufen zurückkommen und dann erstmal die Sachen alle auspacken. Hinterher ist locker eine Tüte voll mit Plastik, die da übrig bleibt, weil man Sachen rausgeholt hat aus dem Plastik, um sie in den Kühlschrank zu räumen. Wie schwer fällt das im Alltag darauf, jetzt tatsächlich zu verzichten?
Also man muss wesentlich mehr planen, den eigenen Einkauf. Also ich habe halt das Glück, dass es in Münster 2 Unverpacktläden sogar gibt und halt den Wochenmarkt. Und da muss man aber schon darauf achten, dass man dann halt eigene Gefäße mitbringt und dass man sich vorher wirklich überlegt, wie viel man kaufen möchte, damit die Gefäße auch groß genug sind. Und also es ist schon, es ist wesentlich mehr Aufwand, so der Einkauf. Aber es ist halt auch ein bewussterer Einkauf, wo man sich denkt, brauche ich das jetzt wirklich oder ist es nicht nötig? Also viele Süßigkeiten zum Beispiel gibt es auch gar nicht ohne Plastik.
Und diese Unverpackt-Läden, die werden gerade eröffnet, vor allen Dingen in den Großstädten. Für diejenigen, die das nicht kennen, das sind Läden, in denen die Lebensmittel direkt in Regalen, in Behältnissen sind. Die kann man rausholen, in eigene Verpackungen einpacken, zum Beispiel in Tüten, die man mitbringt oder in Boxen, die man mit dabei hat. Sie kommen aus einem katholischen Elternhaus. Ihre Mutter ist katholische Theologin an der Uni Bonn. Und man hat schon in Ihrer Schilderung auch herausgehört, das Fasten ist Tradition bei Ihnen.
Ja, auf jeden Fall. Also meine Eltern fasten auch jedes Jahr, verschiedene Dinge auch. Ich bin da so mit aufgewachsen, das macht man halt so einerseits und andererseits haben wir uns halt in der Schule auch immer damit beschäftigt, was bedeutet es, warum verzichtet man, was ist der persönliche Mehrwert sozusagen, den man davon bekommen kann und es ist wirklich, ich mache es einerseits aus religiösen Gründen und andererseits aber auch wirklich einfach aus Tradition, das macht man halt so.
Arndt Brummer ist der geschäftsführende Herausgeber der Zeitschrift Chrismon und Geschäftsführer auch der Fastenaktion 2019 der Evangelischen Kirche Mal Ehrlich, 7 Wochen ohne Lügen. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Fasten Sie selbst auch, Herr Brummer?
Im Sinne des Wortes Fasten, ein altgermanisches Wort, was uns ja auch im Englischen Fasten your seatbelts begegnet, sich entschließen, schließen, beschließen, nutze ich diese 7 Wochen, um mich zu entschließen, das eine oder andere in meinem Leben anders zu machen.
Und was wäre das?
Zum Beispiel vom diesjährigen Motto ausgehend, versuchen wahrhaftig zu sein. Und dann auch mit Menschen aller Art kommunikativ umzugehen.
Sie sind ja selbst in einer katholischen Familie auch groß geworden, dann zur evangelischen Kirche gewechselt. Welche Bedeutung hat denn für Sie das Fasten traditionell?
Also ich habe mich da sehr davon gelöst, vor allem seitdem ich mitgekriegt habe, dass die Reformation in Zürich unter Ulrich Zwingli sozusagen begann mit einem Wurstessen, das Zwinglis Freund, der Drucker Vorschauer, nach Aschermittwoch veranstaltet hat, wo Zwingli auch anwesend war. Und die Konservativen waren empört und Zwingli hat am nächsten Sonntag eine Predigt gehalten über die freie Wahl der Speisen. Und das hat mich so beeindruckt, diese Predigt. Ich werde da nachher sicher nochmal drauf zurückkommen, dass ich sagte, ja, das ist der Weg der persönlichen, individuellen Entscheidung, wie gehe ich mit meinem Leben um. Und er wies auch unter anderem darauf hin, dass diese 40 Tage sich auf die 40 Tage Jesu in der Wüste beziehen. Und er sagte dann auf gut Alemannisch, dass er in der Zeit wenig gegessen hat, lag nicht daran, dass er sich das vorgenommen hat, sondern dass es in der Wüste gab. Er wollte alleine sein. Heute würden wir von Perspektivwechsel reden. Und das ist auch die evangelische Fastenaktion. Irgendetwas verändern und weglassen gegenüber dem sonstigen Leben, um mal anders auf sein Leben zu gucken und auch mit anderen gemeinsam darüber zu reden, wie man das Leben ändern kann. Also der Perspektivwechsel, wie Jesus in der Wüste, als er überlegt hat, ob er dem Auftrag seines himmlischen Vaters folgen kann, ist der Sinn des evangelischen Fastens.
Das heißt, die Freiwilligkeit, höre ich daraus, ist Ihnen ganz
wichtig. Persönliche Entscheidung und Freiwilligkeit.
Das heißt, wenn jemand sagt, ich fange mal an und naja, wenn ich es nicht schaffe, ist auch egal, würden Sie akzeptieren oder würden Sie sagen, naja, man soll es schon ein bisschen ernster nehmen?
Ich würde ihn fragen, warum er das tut, aber seine Entscheidung, die freie Wahl der Speisen, Zwinglis Predigt, ist seine persönliche Entscheidung. Und ich meine, ein wesentlicher Beitrag des reformatorischen Prozesses mit all seinen Schwächen ist die individuelle persönliche Entscheidung, dass man also keinen Ablass bekommt, wenn man das und das macht, sondern dass man selbst sein Verhältnis zur Gesellschaft und auch zur Transzendenz, zum Göttlichen gegenüber entscheidet und dass das nicht irgendwie eine Aktion ist, an der alle mitmachen müssen, sondern eine freie Entscheidung.
Ist das auch so bei der Aktion 7 Wochen ohne der evangelischen Kirche? Die gibt es ja schon lange.
Seit 83.
Steht immer ein anderes Motto im Mittelpunkt, in diesem Jahr also 7 Wochen ohne Lügen. Warum sollen die Menschen 7 Wochen nicht lügen?
Sie sollen sich überlegen, wie sie wahrhaftig miteinander umgehen. Ich sage mal ein Beispiel, die sogenannte Gefälligkeits- oder Höflichkeitslüge ist ja sehr verbreitet. Wenn die Gastgeberin fragt, hat's euch geschmeckt? Und alle sagen, ja, ja, gut, gut. Und nachher im Auto sagen sie zueinander, was die wieder für einen Mist zusammengekocht hat. Wahrhaftigkeit in diesem Moment wäre nicht unbedingt ein plattes Nein, hat uns nicht geschmeckt, sondern es könnte auch zum Beispiel heißen, du bist eine gute Gastgeberin, du hast dir viel Mühe gegeben, geschmacklich war es nicht meine Sachen, ich mag es nicht mit so viel Pfeffer. Und diese Wahrhaftigkeit würde die Chance eröffnen, dass sie sich beim nächsten Kochen darauf einstellt, was ihre Gäste mögen. Es geht um Wahrhaftigkeit unserer Wahrnehmungen. Alle, die behaupten, sie würden eine absolute Wahrheit vertreten, was ja Stalinisten und Nazis und andere getan haben oder auch religiöse Fundamentalisten, auch da muss hinterfragt werden, wie wahr und wahrhaftig das ist. Wahrhaftigkeit und Wahrnehmung, die subjektive Wiedergabe dessen, was ich sehe und merke, wenn ich sage, ich finde es heute ziemlich dunkel, und dann ist das eine subjektive Wahrnehmung, die ich wahrhaftig wiedergebe.
Und mit der Lüge haben Sie sich ein Thema ausgesucht, was ja immer wieder auch stark diskutiert wird. Sie haben die Höflichkeitslüge angesprochen. Da möchte ich Dr. Philipp Hübel in Berlin auch mit einbeziehen als Philosoph. Wie fällt da Ihre Antwort auf die Frage nach der Lüge aus? Was ist eigentlich eine Lüge?
Also eine Lüge ist vorsätzlich etwas sagen, von dem man glaubt, dass es falsch ist, in der Absicht, jemand anderen zu täuschen. Das ist so die philosophische Definition. Die müsste eigentlich noch komplizierter sein, aber so kann man die erstmal stehen lassen. Und ich glaube, auf diese vorsätzliche, hinterhältige Lüge, ja, also jemanden hintergehen, absichtlich, vorsätzlich, darauf kann man gut verzichten. Ich glaube, es ist absolut unmöglich, auf die Gefälligkeitslügen zu verzichten. Das ist das Schmiermittel unseres sozialen Zusammenlebens. Wenn man das wirklich konsequent machen würde, auf jede Unwahrheit im Alltag zu verzichten, zum Wohle, also die man normalerweise zum Wohle der Gemeinschaft so von sich gibt, dann müsste man auch zum Kind sagen, wenn sie sagt, hier habe ich gemalt, dann dürfte man nicht sagen, hast du toll gemacht, sondern müsste sagen, du kannst überhaupt nicht malen. Dann müsste man es ständig zu seinem Partner sagen, wann er einen nervt. Und deshalb ist das eigentlich gar nicht möglich, sondern es funktioniert eigentlich sehr gut, das Zusammenleben, weil wir in gewisser Weise alles, was wir sagen, immer so ein bisschen dem Kontext anpassen und zum Beispiel aus Höflichkeit nicht die volle Wahrheit sagen.
Also daran merkt man, es ist so eine Frage eben einfach, die uns nur am Rande heute beschäftigen soll. Aber ist es die Höflichkeitslüge, die zulässig ist oder die Gefälligkeitslüge oder nicht? 7 Wochen ganz ohne aus Ihrer Sicht eine schwere Aufgabe oder würden Sie sich das persönlich auch zutrauen?
Ich habe da nicht so eine starke Motivation, aber ich sehe den Punkt darin, dass wir in einer Gesellschaft des Überflusses leben und es ganz viele kleine Verlockungen gibt, Alkohol zu trinken, Süßes zu essen, zu rauchen, ständig ewig zu scrollen und Nachrichten anzuschauen. Und man weiß einfach aus der Glücksforschung, dass uns das zwar kurzfristig einen kleinen Kick gibt, aber nicht langfristig zufrieden macht. Und selbst aus nicht religiöser Sicht, einfach aus einer Perspektive der vielleicht existenzialistischen Lebensführung, könnte man schon sagen, spricht sehr viel dafür, auf diese kleinen Kicks zu verzichten und sich zu fragen, wie kann ich eine langfristige Zufriedenheit erreichen?
Es geht heute ums Fasten, den Verzicht über einen begrenzten Zeitraum. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Fasten Sie da in dieser Zeit?
Ich selbst, nee, ich faste überhaupt nicht. Ich sehe den Punkt, dass Verzicht wichtig oder toll sein kann. Also ich habe zum Beispiel seit einigen Jahren kein Auto mehr. Das ist ja auch eine Form von Verzicht. In einer Großstadt kann man sich das leisten wie Berlin. Und das hat auch viele Vorteile mit sich gebracht. Man muss nicht mehr an das Auto denken. Wo parkt das? Kriege ich Strafzettel? Habe ich die Versicherung bezahlt und so weiter? Also Verzicht ist eine Form der Befreiung in einer Überflussgesellschaft, wenn man es sich leisten kann, weil die Infrastruktur zum Beispiel gut ist. Aber so auf so dieses andere mit Alkohol und Süßem, da wäre mein Vorschlag, einfach maßvoll alles zu konsumieren. Dann hat man die Freude an den Dingen. Und wenn man nicht zu viel davon konsumiert, muss man eigentlich auch nicht fasten.
Aber man muss durchaus sagen, es ist auch modern, Verzicht, Enthaltsamkeit. In der Umfrage haben wir es ja auch gehört, in Zeiten, in denen vieles verfügbar ist, Sie haben es auch angesprochen, in Zeiten des Überflusses. Der eine fastet also aufgrund seines Glaubens, andere für Gesundheit oder Figur, wieder andere brauchen einen Moment der Askese, um anschließend wieder genießen zu können. Die Fastenzeit vor Ostern gehen die Menschen, muss man sagen, sehr unterschiedlich an. Was ist Ihr Eindruck, was dahinter steckt? Also was macht grundsätzlich den Reiz des Fastens aus?
Ich glaube, es gibt eine individuelle und eine soziale Motivation. Die individuelle ist eine Antwort auf die Konsumgesellschaft, weil, wie schon herausgekommen ist in den vorigen Beiträgen, wir haben einfach von allem zu viel und neigen dazu, auch dann zu viel zu konsumieren. Ja, Übergewicht zum Beispiel durch zu viel Essen, zu viel Zucker, Fett und Salz ist ein weltweites Problem. Es sterben inzwischen mehr Menschen an Übergewicht als an Unterernährung oder an den Folgen von Übergewicht als an den Folgen von Unterernährung. Das ist ein neues Phänomen in der Menschheitsgeschichte. Also wir haben zu viel und könnten jetzt aus individuellen Gründen, wenn ich jetzt sage, ich höre auf zu rauchen, esse weniger Zucker, trinke weniger Alkohol, verlängert das mein Leben in Gesundheit, also auch die allgemeine Lebenszufriedenheit. Und das Zweite ist diese soziale Komponente. Immer wenn ich konsumiere, tue ich ja auch etwas im Rahmen einer großen Gemeinschaft, einer Weltgemeinschaft. Ja? Also indem ich ein billiges T-Shirt kaufe, das ich vielleicht gar nicht brauche oder in Plastik verpackte Dinge konsumiere oder Flugreisen mache, habe ich zwar einen tollen individuellen Konsum, richte aber insgesamt einen Schaden am Gemeingut, ja? Zum Beispiel an der Umwelt oder an den Ressourcen, die eigentlich allen gleichmäßig zukommen sollten. Und deshalb gibt es auch noch eine starke soziale oder globale Komponente, dass man sich in der westlichen reichen Welt klar machen muss, dass unser Konsum immer auch einen Nachteil oder einen Schaden für andere Teile, vor allen Dingen den globalen Süden, bedeutet.
Gleichzeitig wird das Verzichten ja auch als neuer Luxus bezeichnet, etwa eben auf Konsum, Genüsse, TV-Konsum, Internet, Handy oder Ähnliches. Was würden Sie sagen, warum eigentlich? Was ist daran Luxus, dass man verzichten kann?
Ich glaube, es gibt einen allgemeinen Trend in der, wie die Soziologen sagen, spätkapitalistischen Gesellschaft weg vom Warenkonsum hin zum Ereigniskonsum. Das ist also im Grunde immer noch kapitalistisch, aber die Leute wollen sich individualisieren, singularisieren. Sie wollen Dinge haben, die immer mehr besonders sind, nicht generisch, das haben sie alles schon, sondern sie wollen die Einzeldinge haben, das seltene Paar Turnschuhe, die Vintage-Kommode. Und vor allen Dingen wollen sie viel mehr, je jünger sie sind, desto mehr wollen sie Ereignisse konsumieren, also lieber zu einem nichts besitzen, kein Auto mehr haben, dafür an einen tollen Ort reisen, zu einem tollen Festival gehen, die besondere Party erleben. Und deshalb ist es, glaube ich, sozusagen oberflächlich sieht es aus, als würden jetzt vor allem die jüngeren Leute immer mehr auf Waren verzichten und sagen, ich brauche doch gar nicht viel. Aber eigentlich ist diese Haltung zutiefst kapitalistisch, weil sie sagen, ich habe nur dieses eine Leben, Dinge belasten mich vielleicht, die brauche ich vielleicht gar nicht, aber die Zeit ist als Ressource ist begrenzt und ich will diese tollen Erlebnisse haben, auf die ich dann zurückblicken kann. Und die sammle ich eigentlich auch wie Dinge, aber sie sind halt, haben einen Ereignischarakter.
Elisabeth Muschel, wenn Sie das so hören, fühlen Sie sich da wiedergegeben? Also erkennen Sie was?
Ja, schon. Also ich persönlich kann jetzt nicht sagen, dass ich komplett, also irgendwie, dass mein Konsum total zurückgefahren ist. Ich konsumiere ja jetzt gerade schon nur anders. Aber ja, also ich kann das sehr gut für meine Generation bestätigen, dass es ist mehr, dass man möchte besondere Erlebnisse haben und denkt dann vielleicht auch nicht so über die Folgen nach. Dann sagt man einerseits, ja gut, ich habe kein Auto, weil ich das unökologisch finde, aber dafür fliege ich in den Urlaub oder fliege nach weiß ich nicht wohin, um dort irgendwie einen sozialen Dienst zu leisten. Mhm. Ja, also es passt schon.
Und da schauen wir gleich noch intensiver auch drauf auf die Beweggründe, warum die Menschen verzichten. 00800 446 44464, die Telefonnummer, wenn Sie sich beteiligen wollen. Und wir hören uns wieder nach den Nachrichten. 10.35 Uhr ist es. Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Lebenszeit, in der wir der Frage nachgehen, was das Fasten so attraktiv macht, der Lust auf Verzicht. Sie können uns weiterhin anrufen. 00800 4464 4464 ist die bundesweit und europaweit kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schicken uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de und dann gerne auch mit einer Telefonnummer, damit wir Sie gegebenenfalls zurückrufen können. Geschrieben hat uns unter anderem Christa Tschech. Sie sagt: Sehr geehrte Damen und Herren, ein verordnetes Fasten, das lehne ich grundsätzlich ab. Wichtig ist, sich das ganze Jahr über maßvoll zu ernähren, unnötigen Konsum verzichten. Viel wichtiger ist ihr auch die innere Haltung, der Umgang miteinander, sich Zeit nehmen für einen ausführlichen Anruf, einen Besuch, Zeiten der Stille, auf erlebte Bosheit nicht in gleicher Weise reagieren und so weiter und so fort. Geschrieben hat uns dann auch Ivo Krieg, er hat angesprochen auf die Aktion der evangelischen Kirche, 7 Wochen ohne, in diesem Jahr 7 Wochen ohne Lügen. Halbwahrheiten, so schreibt er, sind die besseren Lügen, weil sie durch den Wahrheitsteil plausibel erscheinen, hat schon die Schlange im Garten Eden gewusst. Arndt Brummer, Sie sind der Geschäftsführer der evangelischen Aktion 7 Wochen ohne. Wir haben vor den Nachrichten auch über die unterschiedlichen Beweggründe fürs Fasten gesprochen. Würden Sie sagen, es gibt eine neue Lust am Verzicht?
Das würde ich nicht sagen. Es ist, würde da nochmal auf das reagieren, was Herr Hübel gerade gesagt hat. Es gibt den Wunsch nach einem Perspektivwechsel. Dem verdanken wir auch den klassischen Sonntag, dass es, wenn alle Menschen auf Äckern und sonst wo arbeiten, für die Familien immer wichtig war, Sonntag einmal es anders zu machen und wirklich gemeinsam zu Mittag zu essen. Und der Wechsel gegenüber den normalen, sozusagen sozialen Gewohnheiten in einer Gesellschaft, der wird hin und wieder erwünscht, deswegen fahren die Leute in Urlaub und wollen was anderes sehen und was anderes wahrnehmen. Und dann haben sie den Effekt, den wir also auch aus der Psychologie kennen, dass durch eine Veränderung der Umstände und eine Veränderung des täglichen Miteinander immer dasselbe machen, dass wenn man mal was weglässt und was verändert, dass man einen anderen Blick auf sich und auf sein soziales Gefüge und sein soziales Miteinander bekommt. Und das, haben wir den Eindruck, interessiert die Menschen wirklich. Wir haben 2008 mal gehabt Verschwendung, 7 Wochen ohne Geiz. Wir hatten Riskier was Mensch, 7 Wochen ohne Vorsicht. Und dann, wenn die Leute miteinander ins Gespräch kommen, das über mehrere Wochen tun, das kann auch passieren, indem sie sagen, ich esse kein Fleisch oder sowas. Nur es gibt keine allgemeine Vorschrift, aber der Wechsel, das Interesse am Perspektivwechsel und nicht jeden Tag dasselbe machen und dann das ganze Jahr dasselbe machen, sondern was ändern und mit den anderen erleben, wie sich das auf die persönlichen Beziehungen auswirkt. Das ist, glaube ich, ein wichtiger, auch soziologisch begründbarer Aspekt von solchen Interessen. Und wenn Aktionen da sozusagen Einladungsmottos liefern, mehr tun wir nicht. Es ist ja keine Vorschrift, es ist eine Einladung. Und die Resonanz von mehr als 3 Millionen Leuten, übrigens auch kirchenferne, bewusste Agnostiker oder Atheisten, die sagen, ja, ich bin Managerin jetzt geschrieben, ich habe so einen Gesprächspreis mit 3 Kollegen und Kolleginnen, eine sind katholisch, die andere evangelisch, gibt auf 2, die gar nichts sagen, sie glauben an nichts, sie sagen, ich bin Atheist, Gott sei Dank. Ja, aber wir kommen miteinander ins Gespräch über das soziale Miteinander. Und das sind Zeiten, zum Beispiel die sogenannte Fastenzeit oder auch der Advent, in dem sowas sozusagen auch nochmal transzendenzspezifisch von Religionsgemeinschaften oder auch dem muslimischen Aspekt, dem jüdischen Aspekt, wo Religionsgemeinschaften versuchen, Angebote zu machen, wenn die zum Diktat werden mit ausgestrecktem Zeigefinger, dann wird es für liberale, aufgeklärte Menschen schwierig. Aber wenn es eine Einladung ist, dann machen doch relativ viele mit.
Das heißt, es ist auch eine Art Ausbrechen.
Aus dem Alltag.
Philipp Hübel, Sie haben aber auch gesagt, es ist auch wichtig, dass es nicht eben nur zu bestimmten Zeiten passiert, sondern dass man vielleicht, oder für Sie ist es auch wichtig, dass Sie grundsätzlich auch sagen, ich verändere was in meinem Leben. Würden Sie sagen, das ist ein Widerspruch?
Nee, ich glaube, das kann man ganz gut verbinden. Also ich stimme Herrn Brummer zu, dass wir uns in so Routinen verlieren, ne, und so einen Ablauf unseres Lebens haben, dass wir alles immer auf dieselbe Art machen. Und dann ist es einfach klar, wenn wir uns einmal vor Augen führen, was mache ich hier eigentlich? Brauche ich? Muss ich jeden Tag das Gleiche zum Frühstück essen? Könnte ich nicht mal ganz anders mit meinen Mitmenschen umgehen? Habe ich mich in meiner Beziehung zu sehr zurückgezogen? Bin ich zu egoistisch? Also diese Fragen, dieses Innehalten, Reflexion, ja, was ja uns Menschen ausmacht, ne, dass wir über uns und unser Leben nachdenken können, das kann dann durchaus oft zu Verbesserungen führen. Ne? Deshalb ist das, grundsätzlich sollte man das immer mal machen. Sich fragen, seine eigenen Routinen und Alltagsabläufe hinterfragen. Und da kann, das kann einen spezifischen Anlass haben, das könnte man aber auch einfach mal so machen. Und dann kann sich das wiederum auf eine allgemeine Lebensführung auswirken. Also das Beispiel mit dem Plastikverzichten ist ja auch schön. Am Anfang ist es aufwendig wahrscheinlich, weil man sich sagen muss, oh, wie, jetzt muss ich im Supermarkt alles zurücklassen und so. Aber wenn man das dann einmal automatisiert hat, dann läuft es von selber und man hat ja ein viel, viel besseres Leben, weil die Supermärkte müssen plötzlich mit dem Plastik umgehen. Und wenn dann das viele Leute ansteckt als Trend, man mit gutem Beispiel vorangeht, dann könnte man irgendwann vielleicht mal einen Zustand erreichen, wo weniger Plastik verwendet wird, weil das absolut sinnlos ist, alles in Plastik einzupacken.
Ich habe an der Stelle nochmal ein Bedürfnis, auf eine Aussage des großen Theologen Paul Tillich hinzuweisen, den die Nazis 33, 34 vertrieben haben und der einen schönen Satz zum Thema Wahrheit gesagt hat. Gott ist die Wahrheit, wir können sie nicht besitzen, wir können nur versuchen, uns ihr anzunähern durch Bitten und Beten. Und er sagt, die zwei schwierigsten Gruppen für die Wahrheit sind diejenigen, die sagen, wir aber besitzen die Wahrheit, und diejenigen, die sagen, Wahrheit ist uns piep egal. Er sagt, die Suchenden und Zweifelnden kommen der Wahrheit am nächsten. Wir haben zum Beispiel ein wunderbares Gespräch gehabt mit Leuten, die sagten, ja, was ist denn die mit der Notlüge? Ist das auch eine Lüge? Und da gibt es eben so Beispiele, dass man sagen kann, wenn jemand mit einer Notlüge Menschen vorm Tod durch Fundamentalisten rettet, also davor, dass sie in ein KZ eingewiesen wurden oder sonstig ermordet wurden, dann ist die Notlüge der Ausdruck der wahren, der wahrhaftigen Liebe, weil die behauptete Wahrheit eine große Lüge ist. Und dass diese Zusammenhänge zu ergründen, also jetzt nicht nur beim Thema Wahrheit und Lüge, sondern die Zusammenhänge menschlicher Existenz und auch sogenannter Ausdrucksformen feststehender Beweise und Belege, das mal in Frage zu stellen und mit Freunden und Menschen, mit anderen Menschen zusammen und nicht nur alleine in seinem Bett oder in seinem Zimmer, sondern darüber zu reden, das ist, glaube ich, das hat Herr Hübel gerade auch schon gesagt, eine ganz, ganz wichtige Größe von Gemeinschaft. Dazu gehört auch der Streit, aber der Streit eben ohne Gewalt, mit dem Luther zugeschriebenen Wort, das wahrscheinlich aber nicht von ihm stammt, die Geister lasset aufeinanderprallen, die Fäuste haltet still.
Ja, und da hört man ganz klar raus, dass Sie als Geschäftsführer der evangelischen Aktion 7 Wochen ohne Lügen in diesem Jahr ja ganz stark von der Lüge auch beeindruckt sind und von der Debatte, die man da sicherlich auch zu führen kann. Wir sprechen heute über die Lust auf Verzicht. Was das Fasten attraktiv macht, ist das Thema in der Lebenszeit. Und wir haben es auch gehört, Fasten, das kann man auch ohne religiösen Hintergrund. Und dass das auch Wirkung auf unseren Körper hat, wenn wir im besten gesundheitlichen Falle auch fasten, das ist bekannt, wenn auch nicht für jeden gültig. Was macht Fasten mit uns in unserem Körper? Und dieser Frage ist Professor Dr. Gerald Hüther auch nachgegangen. Er ist Neurobiologe und jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Hüther.
Schönen guten Morgen.
Fasten kann gut tun, den Körper reinigen. Begegnen Ihnen in der Fastenzeit mehr glückliche Menschen?
Also ich habe in den Forschungen zu den Auswirkungen des Fastens so viel gelernt und so vieles auch wieder in Frage stellen müssen, dass es richtig spannend ist. Wir haben gemessen, dass im Fasten nach etwa 2-3 Tagen die Dichte der Serotonintransporter herunterreguliert wird. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, heißt aber nichts anderes, als dass im Hirn ja ein großes harmonisierendes Transmittersystem existiert, was so alles ein bisschen zusammenhält. Wenn das sehr stark aktiviert ist, fühlt man sich fast rauschartig gut. Ecstasy ist so eine Substanz, die das kann.
Das heißt also dieses, Rauschmittelfasten?
Und dieses physiologische System, dieses serotonerge System, sorgt ein bisschen dafür, dass die in verschiedenen Bereichen des Gehirns generierten Aktivitäten zusammengebunden werden. Ich nenne es mal harmonisierende und globalisierende Wirkung. Ist ein sehr schönes Gefühl, wenn dieses serotonerge System aktiviert wird. Manche Leute nennen das Serotonin ja deshalb auch Glücksbotenstoff, aber so einfach ist das eben doch nicht so. Und was man jetzt beobachten kann, ist, dass wenn man zwei, drei Tage gefastet hat, dann werden die kleinen, nennen wir es mal Staubsauger, die an den Nervenenden dran sind, die das Serotonin, was ausgeschüttet worden ist, wieder zurücksaugen sollen, die werden reduziert, so ungefähr um ein Drittel. Das heißt, das ausgeschüttete Serotonin bleibt länger draußen, kann länger wirken. Ergebnis ist, wenn ich dann faste, dass ich einen harmonisierenden, globalisierenden Zustand erreiche, der ein bisschen dem gleicht, was man auch mit Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, also den sogenannten Glückspillen, auch erreichen kann. So, das finde ich jetzt einfach wirklich mal spannend, weil das auf einmal erklärt, warum Menschen seit Tausenden von Jahren immer wieder das Fasten einsetzen, wenn sie in solche transzendenten Zustände kommen wollen. Vor Ostern, im Ramadan, immer dann, wenn es darum geht, dass man sich sammelt, dass man sich verinnerlicht, dass man sich sozusagen innerlich harmonisiert, dann wird das Fasten eingesetzt. Das heißt, die Menschen wissen bestimmte Dinge schon viel, viel länger, die wir als Hirnforscher nun auf einmal noch mit Daten und Fakten vielleicht belegen können. Aber ich habe da eine irrsinnige Hochachtung vor dem, was da schon an Erfahrungswissen da ist. Und das Zweite, was ich gelernt habe, Fasten ist was anderes als Hungern. Das heißt, auch Menschen, die hungern, haben diesen Effekt. Möglicherweise dient er in der Natur auch dazu, dass man da nicht in Panik gerät, sondern dass man irgendwie sich zurückfährt, sammelt, um eventuell auf den Zeitpunkt zu warten, bis mal wieder was zu essen gibt. Aber wenn man eben hungert und sich darüber ärgert, dass man nichts zu essen kriegt, dann ist dieser unruhestiftende Effekt im Hirn stärker als alle Harmonisierung und dann geht es einem richtig schlecht. Dann hat man nämlich Stress und dann kommt es nicht zu einer Harmonisierung und inneren Ausgeglichenheit und damit auch zum Ausgleich all dieser vielen Körperfunktionen, die ja vom Hirn reguliert werden, sondern dann hat man Theater im Hirn und auch im Körper, aber eben weil man es nicht freiwillig tut. Und was man da so wunderschön zeigen kann, ist, dass es um diese Frage der subjektiven Bewertung geht. Es hängt von meiner Bewertung ab, wie sich das Fasten oder wie sich das Nicht-Essen bei mir auswirkt. Bin ich der Meinung, dass mir jemand das Essen verbieten will, oder Veggie-Day oder sowas, dass ich also gesagt kriege, was ich jetzt machen soll, und ich das nicht selber will, ist es eigentlich ein Stressor, ist es eine Belastung. Wenn ich mich freiwillig für etwas entscheide, zum Beispiel eben weniger zu essen, ist es großartig, dann führt es zu solchen harmonisierenden Effekten, die dann auch dazu führen, dass das Gehirn wieder besser auf das aufpassen kann, was im Körper abläuft.
Also wohl dem, der sich es aussuchen kann und freiwillig tatsächlich sich entscheidet zu fasten und eben nicht hungern muss, weil es eben tatsächlich auch ein unterschiedliches Wahrnehmen und Erleben im Körper dann auch ist. Wer sollte denn nicht fasten, Ihrer Meinung nach?
Ja, diejenigen, die schon körperlich gebrechlich sind, die sollen ja nehmen. Das weiß aber doch jeder, da muss man nicht so lange darüber diskutieren. Kinder ist vielleicht auch nicht das Richtige. Wobei das Fasten eben, und das muss man auch noch an der Stelle dazu sagen, Fasten ist etwas, was einem Menschen, der in funktionelle Notwendigkeiten eingebettet ist, wo er immer gut funktionieren muss, wo er immer wieder Objekt der Anweisungen von anderen wird und sich selbst auch noch zum Objekt macht, da ist das Fasten oder dieses einfach mal selbst aus einer eigenen Entscheidung heraus auf etwas zu verzichten, was alle anderen machen, das ist ja im Grunde genommen ein eigener Gestaltungsakt. Da erlebt man sich ja wieder plötzlich in diesem ganzen Fluss der Ereignisse als Gestalter. Und das ist vielleicht die Ursache dafür, weshalb es viele Menschen als sehr attraktiv empfinden, nicht das weiterzumachen, was alle anderen machen, auch durchaus auf etwas zu verzichten. Ich fliege eben nicht in die Südsee und ich fahre lieber mit dem Fahrrad und ich esse auch lieber weniger und ich schmeiße auch nicht immer alles weg. Das ist eigentlich ein Akt der Selbstbestimmung. Es stärkt das Gefühl, dass man selbst Gestalter seines eigenen Lebens ist. Und das finde ich sehr attraktiv. Auch das hat wieder eine ganze Menge von sehr positiven Wirkungen auf dieses Zusammenspiel der verschiedenen Prozesse im Gehirn und damit auch auf die Regulation derjenigen Prozesse, die sich im Körper da abspielen, durch das Gehirn.
Und wenn wir da nochmal bei der körperlichen Auswirkung auch bleiben, wenn so viel Positives im Körper geschieht beim Fasten, ist ja eigentlich so, wenn ich weniger esse, fühle ich mich erstmal schlapper, müder, was womöglich nicht nur den Tag beeinflusst, sondern auch in die Nacht reinspielt. Also Fasten müsste sich ja eigentlich auf unseren Alltag erstmal zumindest auch gar nicht so gut auswirken, oder?
Unser Körper verbraucht ja eine Unmenge von Energie mit dem Aufschließen der Nahrung. Also das kann durchaus sein, dass wenn man weniger isst, es weniger anstrengend für den Körper ist, weil er nicht mehr so viel aufschließen muss. Und das wird auch von vielen so beschrieben, dass die natürlich, wenn sie erstmal mit dem Essen aufhören, durch eine Phase durchgehen, wo sie unruhig sind, wo sie, wo ihnen was fehlt und dann plötzlich nach 2 Tagen gibt das um. Und auf einmal wird das etwas, dann haben sie keinen Hunger mehr, der Hunger ist weg. Das hat übrigens etwas mit dieser Verstärkung dieses serotonergen Systems im Hirn zu tun. Der Hunger ist weg und auf einmal fühlen sie sich so frei und so leicht und so kosmisch verbunden. Und was sie da alles so erzählen, das ist dieses Gefühl, was dann auftritt. Und ich glaube, man muss sich da einfach mal überwinden. Es ist am Rande noch eine interessante Geschichte, die wir da vielleicht auch noch in dem Zusammenhang kurz erwähnen sollten. Es gibt ja ein, nennen wir es mal Mittel, mit dem, und was immer wieder nachgewiesen ist, als das wirksamste Mittel, damit man sehr, sehr alt wird und im Alter selten krank wird. Und dieses Mittel besteht darin, dass man halb so viel isst, wie das, was man normalerweise essen möchte. Das finde ich sehr interessant. Das hat sich in der Öffentlichkeit nie ausgebreitet, diese Erkenntnis. Sie ist an verschiedenen Tierarten mehrfach wiederholt und bestätigt worden. Und auf den Menschen sind wir nicht bereit, das zu übertragen, beziehungsweise es wird dort auch nicht so bekannt gemacht. Warum? Weil man nichts daran verdienen kann, wenn man den Leuten sagt, esst weniger.
Fasten Sie denn selbst?
Ich bin jemand, der nicht fastet, aber der sich sehr wohl fühlt, wenn er nicht jeden Impuls nachgibt und immer an jedem Bäckerladen sich da irgendwas holt. Ich mag es, wenn ich ein bisschen hungrig bin, weil ich mich dann eben nicht schlapp fühle, sondern sehr angeregt. Und ich glaube, ich hätte niemals ein Buch schreiben können oder irgendwie über ein größeres Problem nachdenken können mit einem vollen Bauch. Ich brauche dieses Gefühl, dass in mir etwas ist, was noch aktiv ist und was will. Und das kommt auch durch diese Tatsache, dass ich mir den Bauch nicht so voll habe. Also, und das ist dann wahrscheinlich der Grund, weshalb manche Menschen, die so ein Gefühl mögen, dass sie nicht so voll sind, dass die das also dann auch als Haltung entwickeln und dann auch nicht so viel essen.
Der Göttinger Hirnforscher Gerald Hüther über das Fasten. Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben für unsere Lebenszeit hier.
Sehr gerne. Alles Gute.
Lust auf Verzicht, was das Fasten attraktiv macht, das ist das Thema hier in der Lebenszeit an diesem Freitag. Und Sie können sich beteiligen. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie dann wählen sollten, wenn Sie in die Sendung gestellt werden mögen. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Elisabeth Muschiol ist hier mit in der Runde. Sie studieren Lebensmittelchemie in Münster. Wenn man das so hört, dann kann man ja sagen, es gibt durchaus auch gesundheitliche Gründe, sich am Fasten zu beteiligen, beziehungsweise zumindest auch manchmal auf kleiner Flamme zu halten. Was bekommen Sie denn mit? Auf was verzichten die Menschen in Ihrem Umfeld? Ist es eher das Lebensmittel oder ist es auch durchaus der Konsum?
Beides. Also es ist auf jeden Fall das Lebensmittel. Ich habe viele Leute, die sagen, ja, kein Kuchen, keine Süßigkeiten, kein Alkohol, eher weniger, muss ich sagen. Obwohl das vielleicht manchen in meiner Generation auch schwerfallen würde, glaube ich. Aber es ist auch der Konsum oder beziehungsweise zum Beispiel auch mal das Auto. Ich habe zwar ein Auto als Student, aber also nicht ich, aber ich Freunde von mir, die sagen, ich habe ein Auto, aber ich fahre jetzt kein Auto. Oder halt auch wirklich, ja, dass man sich generell mit so Themen wie Plastik oder Verpackung oder Kleidung beschäftigt und dann sagt, ich kaufe jetzt bewusster ein, selbst wenn man das nicht konkret oder nicht konsequent macht, habe ich schon gemerkt, dass man jetzt, also auch gerade, wo ich mehr darauf achte, dass ich mich mit Freunden darüber unterhalte und dass es vielen schon bewusst ist und ja, der Schritt zum konsequent wirklich mal jetzt 7 Wochen ohne Plastik oder 7 Wochen ohne Auto, der ist teilweise, glaube ich, größer. Aber also dieses Bewusstsein, dass man in der Fastenzeit mal über was nachdenkt und vielleicht eine Veränderung durch die Fastenzeit angestoßen wird, also eine länger bleibende Veränderung, ist auf jeden Fall da. Also, dass man halt sozusagen die Fastenzeit als Anlass nimmt, sich mit Konsum oder so oder auch mit seinen Essgewohnheiten oder was auch immer mal zu beschäftigen. Und dass dann hinterher vielleicht auch was davon bleibt. Ja, genau.
Und das klingt so, als bräuchte man tatsächlich auch eine markierte Zeit, eine gesellschaftlich auch anerkannte Zeit. Ist das für Sie auch so?
Ja, ich finde, das macht es einfacher. Also wenn man irgendwie sonst sagt, ja, nee, ich esse keine Süßigkeiten, ich esse keinen Zucker, was auch immer, dann muss man sich viel mehr rechtfertigen sozusagen, als wenn man das in der Fastenzeit macht. Und wenn man das dann in der Fastenzeit einmal angefangen hat, dann ist es hinterher auch einfacher zu sagen, nee, ich habe das angefangen, aber mir ging es so gut damit, dass ich dabei bleibe. Und die Fastenzeit erleichtert diesen Einstieg, glaube ich.
00800 446 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen können, wenn Sie sich beteiligen mögen an dieser Sendung, Ihre Erfahrungen uns schildern mögen. Und angerufen hat uns Dirk Heine, der jetzt in der Leitung ist. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie rufen uns an aus Bad Kreuznach und möchten uns was schildern.
Ja, also ich bin, glaube ich, von Anfang an bei der Aktion Autofasten dabei und muss diese Aktion nicht nur wegen des Sparens, dass man also kein Auto mehr nimmt, sondern auch dadurch wirklich als eine gute Aktion hinstellen. Ich habe so viel den Nahverkehr kennengelernt, dadurch, dass man zu Anfang an einem Tag kostenlos in Rheinland-Pfalz den ganzen Nahverkehr nutzen konnte. Und diese Aktion hat für mich auch gebracht, wie vielfältig der Nahverkehr ist, was man mit dem Bus, mit der Bahn, alles, Straßenbahn natürlich auch, alles erkunden kann, ohne ins Auto zu steigen und in der heutigen Zeit nach einem Parkplatz zu suchen. Das ist so eine tolle Aktion, die in meinen Augen leider heute nicht mehr in der Öffentlichkeit hier präsent ist. Und aber gerade heute nötig wäre, dass viel mehr die Leute in dieser Zeit, wo man sich überlegt, was soll man vor Ostern Sinnvolles tun, mal auf das Auto verzichtet.
Die Aktion Autofasten, sagen Sie, die machen Sie von Anfang an mit. Wie lange gibt es die denn schon?
Oh, ich weiß es gar nicht, aber mindestens 10 Jahre, wenn nicht 15 oder 20 Jahre. Also das war mal eine Aktion der Kirchen hier, der evangelischen katholischen Kirche in Rheinland-Pfalz. Und das kam durch Zufall mir auf den Schreibtisch, glaube ich, und habe gedacht, das ist eine tolle Sache, auf das Auto verzichten. Man braucht das wirklich nicht jeden Tag und nicht für so viel unnötige Fahrten und habe das so gleich mitgemacht. Und am Ende, also so um Ostern, war dann auch eine Zusammenkunft, wo man die Erfahrungen austauschen konnte. Es war so eine lebhafte Diskussion, da denke ich noch gerne dran. Aber wie gesagt, heute nicht mehr auf dem Tapet.
Und wir haben hier auch schon gehört, es ist auch ein Wunsch nach Perspektivwechsel. So wie Sie das schildern, war es für Sie ja auch tatsächlich ein Perspektivwechsel. Ja. Ist es dann so, dass wenn man dann das Auto wieder hat, dass man ganz froh ist, dass man es wieder hat?
Auch ich habe es eigentlich als Verlust gar nicht so empfunden, weil ich von Anfang an, wie gesagt, ich bin ja 40 geboren in der Kriegs- und Nachkriegszeit, man sowieso nicht alles hatte und ich war geprägt auch durch das Elternhaus, viel Fahrradfahren, unnötig Geld ausgeben. Wir haben relativ spät ein Auto bekommen. Meine Mutter ist mit 60, glaube ich, zum ersten Mal eigen Auto gefahren und so. Also wir haben keine sehr starke Affinität zum Auto gehabt, von der Familie her. Sodass also der Verzicht auf das Auto für mich gar nicht mal so im Vordergrund stand, sondern die Vielfältigkeit des Nahverkehrs, des öffentlichen Verkehrs kennenzulernen, das war das Positive, was ich damit empfunden habe.
Dirk Heine, vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben und Ihre Erfahrungen geschildert haben. Das war ganz spannend, wie Sie das, den Verzicht auf das Autofahren erleben, schon seit vielen Jahren, wie Sie es uns geschildert haben. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen können, wenn Sie auch sich an der Sendung beteiligen möchten, wie Herr Heine. Und Sie können uns auch schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Es geht heute um die Lust auf Verzicht. Was das Fasten attraktiv macht, das möchten wir auch ganz gerne von Ihnen wissen. Mit dabei sind Arndt Brummer, er ist der geschäftsführende Herausgeber der von der Evangelischen Kirche veröffentlichten Zeitschrift Chrismon und Geschäftsführer der evangelischen Fastenaktion 7 Wochen ohne. Elisabeth Muschel werden wir gleich auch noch hören mit ihren Erfahrungen. Sie ist Studentin und fastet derzeit auch selber Plastik und Süßigkeiten. Und Dr. Philipp Hübel wird uns auch noch weiterhelfen, das Ganze einzuordnen. Wie wichtig ist uns der Verzicht? Er ist Philosoph und Autor mehrerer Bücher, unter anderem Die aufgeregte Gesellschaft oder auch Bullshit-Resistenz. Wir hören uns gleich wieder nach den Nachrichten hier mit der Lebenszeit. Bis gleich. Weiter mit Petra Enzminger, ich grüße Sie. Die Lust auf den Verzicht, das ist unser Thema in der Lebenszeit, was das Fasten attraktiv macht, darüber sprechen wir. Kein Plastik mehr, Digital Detox und Detox Nights, Shopping-Diäten und auf was auch immer uns einfällt zu verzichten. Viele verzichten auch auf Schokolade weiterhin, auf Kaffee, auf Milch, auf Käse. Einiges haben wir schon gehört. Verzicht liegt auch ein wenig im Trend und für manche Menschen vielleicht auch so etwas wie eine Ersatzreligion. Arndt Brummer, Geschäftsführer der Fastenaktion der Evangelischen Kirche, mal ehrlich, 7 Wochen ohne Lügen, über die wir hier ja auch schon gesprochen haben. Verzicht als Religionsersatz, wird da beim einen oder anderen was kompensiert? Was würden Sie sagen?
Ich denke, das spielt sicher eine Rolle, eine Bindung an eine Haltung, die man symbolhaft ausdrückt durch Verhalten, auch gegenüber materiellen Dingen. Das wird sicher eine Rolle spielen. Ich würde gerade sagen, wir haben ja jetzt eine neue Religion, die sogenannte Öko-Religion. Da gibt es Leute, die wie Frau Muschel ganz praktisch damit umgehen, sagen, wir probieren mal auf das und das zu verzichten, weil das auch einen Sinn hat. Aber es gibt auch Leute, wie es früher unter den frommen Evangelikalen und Katholiken üblich war, die den Zeigefinger aussagen fahren und dann sagen, du sollst und du sollst nicht. Und wer dagegen verstößt, ist sündig. Es gibt eine moderne Form von Ersatzreligion, die gibt es in allen möglichen Lagern, die gibt es sicher auch unter den Autofahrern. Und deswegen, ich fand das ganz gut, was er hinter der vorher gesagt hat, mit seiner Wahrnehmung, was der öffentliche Nahverkehr ermöglicht, wenn man mal sagt, ich lasse das mal mit dem Auto sein, also eine neue Perspektive gewinnen. Und es gibt aber auch Organisationen, denen an den neuen Perspektiven der Einzelnen nicht gelegen ist, sondern an einer Haltung, die eine Zugehörigkeit symbolisiert.
Die Welt hat Ende vergangenen Jahres einen Artikel unter der Überschrift Orgasmusabstinenz, Shampoo-Verzicht, normales Fasten war einmal veröffentlicht. Da hat sich was verändert, Philipp Hübel. Was sagt der Philosoph?
Ich würde das jetzt nicht als Religionsersatz sehen, sondern noch ein bisschen allgemeiner als eine Art moralischen Tribalismus, ein moralisches Stammesdenken. Also wir Menschen drücken unsere Identität oft über unsere Werte aus. Also das ist uns besonders wichtig. Das macht unsere Werte, was wir für richtig und falsch halten, was wir tun sollen. Das halten wir für den Kern unserer Identität und uns ist auch sehr wichtig, einer bestimmten Gruppe zugehörig zu sein, die dieselben Werte teilt. Also das können sein Autofahrer versus Fahrradfahrer, Fleischesser versus Vegane, Linke versus Rechte, aber auch zum Beispiel Atheisten versus Religiöse. Und dieses Stammesverhalten führt dazu, da würde ich mich Herrn Brummer auch anschließen, dass wir klare Signale senden wollen, dass wir zu diesem Stamm gehören, dass wir diese moralische Identität haben. Und das geht dann halt sehr gut mit den moralisch korrekten Verhaltensweisen. Also wenn ich zu den linksprogressiven urbanen Akademikern gehöre, dann muss ich halt signalisieren, dass mir weltweite Fairness wichtig ist, also dass mein Kaffee Fairtrade ist, dass ich auf bestimmte Dinge verzichte, dass ich lieber Fahrrad fahre. Und diese Signale sende ich an die anderen, um ihnen klarzumachen, ich gehöre dazu. Natürlich habe ich auch die Überzeugung, dass das das Richtige ist. Also ich tue es auch für mich, weil ich oder aus individueller Perspektive heraus, weil ich es für moralisch richtig halte. Aber es ist gleichzeitig auch immer ein Signalisieren an andere, dass man dazugehört.
Ja, es gibt jetzt ja auch einen Trend. Ich habe das neulich auch mal in einem Text beschrieben, dass mir eine Nachbarin sagte, sie gehe zu den Leuten nicht essen, denn die kochen nicht vegan. Und dann sagt ein anderer, ja, und ich gehe zu denen nicht mehr, überhaupt nicht mehr als Gast, weil die ihren Müll nicht trennen. Und ich sagte dann, ja, also in deren gelben Säcke herrscht die reine Leere, aber mit 2 E. Also diese Verhaltensweisen, wie Herr Hübel das gerade beschreibt, haben auch sozusagen dann einen moralischen Zusatzwert für die eigene Identität.
Elisabeth Muschel, wenn Sie das so hören, das klingt ja fast auch schon aggressiv. Also die Frage, die man sich dann auch stellen mag, wenn man hört, es ist auch das Zugehörigsein zu einer bestimmten Gruppe heißt, man will auch nicht zu den anderen gehören. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie sagen, Sie fasten auf Plastik? Sie gucken schon mit sehr großer Skepsis auf diejenigen, die verschwenderischer mit Plastik umgehen?
Teils, teils. Also wenn ich im Supermarkt jetzt bin, ertappe ich mich schon dabei, dass ich auf anderen, bei den Einkäufen von anderen denke, oh, ach, da ist aber viel Plastik dran. Aber andererseits würde ich sie deswegen nicht verurteilen. Also das ist einfach, ich mache das, weil ich denke, ich kann damit einen kleinen Schritt tun, der irgendwie ja die Umwelt schont und das ist aber mein Schritt. Also,
Sie würden durchaus jemanden besuchen, der nicht Müll trennt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich natürlich, wenn andere eine ähnliche Einstellung haben, aber das ist auch alles. Also wenn jemand anders da absolut keinen Ehrgeiz hat, dann stört mich das auch nicht.
Klaus-Peter C. hat uns angerufen, ein Hörer aus der Nähe von Würzburg. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen an die Runde und die Mithörer grüße ich natürlich auch.
Fasten Sie selbst?
Nein.
Warum
aber
nicht?
Ich habe jetzt, eigentlich ist mein, warum nicht? Weil ich mich ausgeglichen fühle durch andere Handlungen, Sport und Ähnliches und ich mich nicht übermäßig ernähre, denke, in meinem Rahmen. Man sieht es am Gewicht, man sieht es sonst an den anderen Umständen. Unsere Familie ist eigentlich normalgewichtig und freund nicht irgendwelchen besonderen Dingen, Alkohol oder Süßigkeiten oder sowas. Und ich denke, eine durchschnittliche Ausgeglichenheit. Aber eigentlich ist mein Beitrag überholt durch die Beiträge, die jetzt schon stattgefunden haben. Und das Ganze ist ja auch durch Ihren Philosophen. Ich kenne den Namen jetzt leider nicht. Das ist also keine abwertende. Ja, keine Abwertung, sondern keine Abwertung. Dass das Ganze doch teilweise sehr archaisch verhalten ist, was da stattfindet. Und was ich so empfinde jetzt in den letzten Beiträgen, dass es auch einen Unterhaltungswert hat, das Fasten. Ja.
Und aber schildern Sie es uns ruhig nochmal in Ihren Worten. Wie empfinden Sie das Fasten?
Ich wollte noch was sagen zu dem, darf ich nochmal, ohne die Zeit zu fressen, zu dem Beitrag im Supermarkt, wo Sie jetzt die mit Diskutantin
Elisabeth Moschel, ja, die das geschildert hat.
Die Frau Moschel, die das geschildert hat. Frau Moschel, denken Sie bitte dran, bei allem Plastikverpackungen und Ähnliches, die Hygiene ist an erster Stelle zu nennen. Die hat uns wahnsinnig weitergebracht. Die ganze Medizin und alle Dinge, ja, haben alles Fortschritte, gibt das. Aber die Hygiene, die mit Semmelweis und allem Möglichen schon anfing, hat uns weitergebracht. Wir haben eine Massengesellschaft, wir haben wahnsinnig viele Supermärkte. Die Dinge müssen verpackt werden. Sonst haben sie Krankheiten. Diese Müllforschung gestern im Marktplatz war eine Sendung, will ich nicht vertiefen. Da ging es darum, dass Leute aus dem Müll das herausnehmen. Das ist eine individuelle Sache, kann man machen, aber doch nicht generell.
Sie haben gerade selber gesagt, Sie möchten es nicht vertiefen, Herr C. Das ist natürlich ein ganz, ganz spannender Aspekt. Aber genau, uns geht es ums Fasten heute. Vielleicht dazu noch.
Sie haben völlig recht, aber ich bin da noch beeindruckt von der gestrigen Sendung. Der Mode, ich sehe das also wirklich, wie auch Ihre Mitstreiter das gesagt haben, zum Teil als Modetrend. Und eine Begriffsentfremdung des Fastens. Das Fasten ist doch ursprünglich, man macht mir widersprechen, wenn ich das jetzt so darstelle, mit der Ernährung hat das zu tun, mit dem Essen, mit dem Trinken, mit der Enthaltsamkeit. Und wenn ich jetzt mit Handy, mit Plastik, mit Autofasten anfange, also ich weiß nicht, dann müssten wir andere Begrifflichkeiten finden, um das einzuordnen und da eine vernünftige Haltung, die auch dann der Umwelt und allem anderen zurechtkommt, Genugtuung schafft. Ja. Wir leben ja in einer Wohlfühlgesellschaft und im Prinzip sehe ich das Fasten letztendlich in der Masse, wenn einer das macht, als Wellness- und Selbstbestätigungsaktion an und auch in einer gewissen Altersgruppe als Präsentation gegenüber anderen. Das wurde ja aber auch schon erwähnt, dass man anderen zeigen will, wem man angehört und wie man entbehren kann und wie vernünftig und gesund man lebt. Ja. Und insofern sehe ich da eine gewisse Entartung. Und in den anderen Religionen ist es ja so, Islam ist es ja noch viel stärker ausgeprägt, heutzutage stärker ausgeprägt, diese Fastenregelungen, die hier Sünde sind, wenn man die bricht und wo sehr die Gruppen und Clans aufeinander achten, dass gefastet wird, ja. Also das ist so mein Beitrag.
Ich danke Ihnen auch dafür, Herr C., dass Sie uns angerufen haben und diesen Beitrag auch eingebracht haben. Und,
Entschuldigung für die Länge, dass ich
alles in Ordnung. Und Karl Müller hat uns geschrieben und ist sehr verwundert. Er sagt, die Diskutanten verweisen ja plötzlich jede sinnvolle Bewegung, wie zum Beispiel den Klimaschutz in dem Bereich der Sektiererei. Und vielleicht muss man ja auch nochmal unterscheiden zwischen Trendfasten oder aber auch eben einer Tendenz in der Bevölkerung, vielleicht der Erkenntnis, wenn wir gerade auf die ökologischen Erkenntnisse blicken, Philipp Hübel, folgen solche Fastentrends in Anführungsstrichen durchaus auch Bewegungen, die möglicherweise ja auch aus einer aktiven Diskussion in der Öffentlichkeit aus Erkenntnissen rühren, wie zum Beispiel dem Klimaschutz?
Ja, selbstverständlich. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht in Abrede stellen. Also ich bin immer dafür, wenn man gute moralische Argumente hat, um ein Verhalten zu ändern, dann auch das Verhalten zu ändern. Und die richtigen Argumente kommen aus der Vernunft, aus allgemeinen Fairnessüberlegungen. Deshalb ist es vollkommen richtig, dass wir sozusagen eine Zukunft anstreben, in der wir die Umwelt schonen, das Klima schonen und die Ressourcen fair und gleichmäßig verteilen. Also das steht absolut außer Frage und in meinen Augen ist das auch unabhängig von einer politischen Ausrichtung sein. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die einzelnen Handlungen, die wir dann ausüben, zu sagen, ich verzichte hier drauf, mein Kaffee, da steht drauf Fair Trade, sind oft auch Symbole in einem gesellschaftlichen Diskurs. Da mögen sehr gute Argumente dahinter stehen, aber gleichzeitig wollen viele Menschen auch damit immer signalisieren, dass sie zur richtigen Gruppe gehören. Und oft mit diesem Effekt, den wir ja auch schon gehört haben, dass das manchmal dann als paternalistisch oder maternalistisch klingt, also als irgendwie erhobener Zeigefinger. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, wenn man moralisch im Recht ist, dann muss man auch den Zeigefinger heben. Ich würde ja auch sagen, du darfst jemanden nicht töten, ist ja auch ein moralisches Gebot. Wenn das genauso ein moralisches Gebot ist, zu sagen, du musst auf sinnlosen Konsum verzichten, soll man das auch sagen. Aber der Effekt ist oft in der Gesellschaft, dass Menschen, die auf vielleicht auch moralisch Richtiges hinweisen, das in einem Habitus tun, der den Restteil der Gesellschaft verschreckt, vielleicht aus den falschen Gründen, aber es ist sozusagen politisch nicht immer das beste Mittel, um das, was vielleicht moralisch geboten ist, durchzusetzen.
Ich möchte da nochmal anschließen.
Herr Brummer, gerne.
Der Beginn des Christentums durch diesen Jesus und einen Paulus besteht auch in der Aussage, wenn Liebe und Regeln aufeinanderprallen, müssen im Zweifel die Regeln gebrochen werden und nicht die Liebe. Ja, man darf am Sabbat heilen, derjenige von euch, der ohne Schuld werfe den ersten Stein. Und da schließe ich an das an, was Herr Hübel gerade gesagt hat. Es geht nicht um ein Verschweigen und Wegdrücken von moralischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie wir in unser aller Sinne das Leben auf diesem Planeten besser und humaner gestalten können, sondern es geht um die Verabsolutierung von Werten und dann die Verurteilung der anderen als böse Sünder. Wir sind in einer sehr gemischten gesellschaftlichen Struktur und wenn da an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Leute auf unterschiedliche Weise Verzicht üben und sich austauschen und Argumente bringen, so wie das Frau Muschiol ja auch getan hat, dafür zu sagen, es ist besser, das Plastik wegzulassen aus dem und dem Grund, aber nicht, du bist ein Dreckschwein, wenn du das nicht machst. Ja, diese Differenz klar zu machen, hat der Hübel ja gerade schon gesagt, die ist ganz wichtig, auch im Sinne eben eines reformatorischen Verständnisses der Fastenzeit, dass man es nicht überhöht, sondern dass man es da lässt, wo es hingehört, als Erkenntnis, über die man eben auch diskutiert. Ich gehöre selbst zu den Leuten, die das Leben nicht in vollen Zügen genießen, sondern lieber alleine in ihrem Auto sitzen und Deutschlandfunk hören, wo nur Musik kommt, wenn jemand zu lange auf der Räuspertaste bleibt. Aber ich sehe ein, dass ich nicht überall mit dem Auto hinfahren muss und ich sehe ein, was Herr Hinser schon gesagt hat, dass man bei einem Perspektivwechsel, einem Verzicht feststellt, oh, das geht ja doch.
Und Thomas Möttiger hat uns angerufen aus Chemnitz. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie ist das bei Ihnen mit dem Fasten und dem Verzicht?
Ich habe seit Jahrzehnten eigentlich das Fasten eingehalten, und zwar bezüglich des Alkohols. Ich habe immer auf Alkohol verzichtet. Aber in einem Jahr habe ich, da war ich auch noch Raucher, in einem Jahr habe ich zu mir gesagt, jetzt lässt du das mal mit deinem Alkoholverzicht, aber verzichtet mal auf Nikotin, und habe die 6-7 Wochen nicht geraucht. Natürlich hatte ich das vorher schon im Hinterkopf. Vielleicht kannst du dir durch diese längere Distanz das Rauchen abgewöhnen. Und tatsächlich, das ist mir gelungen. Ich habe also in diesen 7 Wochen weiter getrunken, meinen regelmäßigen Alkohol, so wie ich ihn immer getrunken habe, und habe mir aber das Rauchen abgewöhnt und rauche jetzt seit, ich weiß es nicht mehr, jetzt vielleicht 15 Jahren nicht mehr. Und der Verzicht auf Alkohol, den praktiziere ich weiter seitdem. Also das Jahr darauf habe ich dann wieder mal auf Alkohol verzichtet, und das mache ich also jetzt, seit mehreren Jahren, auf Alkohol zu verzichten. Und ich wollte aber noch zu einem anderen Aspekt etwas sagen. Das Fasten für mich ist eine Sache, die mich betrifft. Wenn Ihre Mitdiskutantin jetzt sagt, ich verzichte auf Plastik, dann mache ich ein ganz anderes Problem, einen ganz anderen Problemkreis auf. Dann ist es eine Umweltfrage. Und was macht sie denn nach Ostern? Nimmt sie dann also wieder Fahrt auf und tütet alles in Plastik extra nochmal ab und nimmt wieder ihr Plastikgeschirr und die Plastikteller oder so? Ist das dann wieder vorbei? Habe ich jetzt 7 Wochen gefastet? Das ist doch eigentlich nur sinnvoll, wenn es mich selber betrifft und nicht so ein globales Problem. Das ist für mich kein Fasten. Bewusstsein für Umwelterhalt und Verzicht auf Plastik, das sollte ein ganzes Jahr über sein. Ich kann ja nicht 45 Wochen im Jahr Plastik benutzen und 7 Wochen sage ich, nee, jetzt bin ich aber ganz, jetzt faste ich, jetzt zeige ich mich mal von meiner ganz tollen Seite.
Herr Metger, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Eingangs hat uns Philipp Hübel ja auch schon genau darauf hingewiesen,
ich habe zu spät eingeschaltet.
Nicht schlimm, die individuelle Motivation einerseits gibt und die soziale Motivation, aber Sie haben Elisabeth Muschel ja direkt angesprochen. Deswegen geben wir ihr natürlich auch Gelegenheit, auf Ihre Frage zu antworten, nämlich was machen Sie, wenn die Fastenzeit vorüber ist mit dem Plastik?
Genau, also es ist Dankeschön. Nicht der Plan, dass ich danach wieder sozusagen genauso weitermache wie vorher. Für mich war jetzt die Fastenzeit ein willkommener Anlass, mal anzufangen mit, mal auszuprobieren, wie funktioniert das ohne Plastik. Und ich werde danach konsequent weitermachen wie jetzt. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen.
Sie haben auch gesagt, das ist zum Teil ganz schön schwierig tatsächlich.
Aber
auch 45 Wochen.
Genau, aber ich werde auf jeden Fall, ich habe jetzt angefangen, mein Verhalten, meinen Konsum zu überdenken und werde dabei auf jeden Fall bleiben. Und auch, was Sie sagen, dass es ist schon was für mich, dieses Fasten. Klar, es beschäftigt sich auch mit einem weltweiten Problem, aber es ist für mich, dass ich anfange, darüber nachzudenken und über meine Verhaltensweisen reflektiere.
Thomas Metger, ich danke Ihnen, dass Sie angerufen haben und uns auch nochmal in eine Diskussion quasi gebracht haben, nämlich darüber, wozu macht man das tatsächlich? Warum verzichtet man auf etwas? Und Ihnen nochmal Glückwunsch, dass Sie es geschafft haben, damit mit dem Rauchen aufzuhören. Benjamin Huth ist uns aus Berlin jetzt zugeschaltet. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie möchten auch was zum Thema sagen, nämlich was?
Ja, na, ich kann das eigentlich bestätigen, was mein Vorredner jetzt gesagt hat. Ich habe das Fasten auch als Anfangsimpuls genutzt für einige Dinge. Also Fasten, ich komme aus einem lutheranischen Elternhaus, das hat immer eine Rolle gespielt bei uns. Und als Jugendlicher vor allen Dingen haben wir das sehr zelebriert. Da war natürlich immer noch der Verzicht auf Alkohol und Rauchen ganz wichtig. Und ja, man hat es halt so zelebriert, dass man am Tag vor dem Fasten nochmal so richtig und am Tag danach natürlich dann auch. Aber mittlerweile hat sich das in mein Leben eingeschlichen und der Verzicht auf Alkohol ist eigentlich immer in der Fastenzeit dran bei mir. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es diese 7 Wochen gut sind, um was auszuprobieren, weil man muss ja nicht gleich sein ganzes Leben ändern. Man hat ja immer noch die Option, nach den 7 Wochen zu sagen, okay, war vielleicht doch überambitioniert oder was auch immer. Und so habe ich vor 6 Jahren auf Fleisch verzichtet und danach nach der Fastenzeit nicht wieder angefangen, Fleisch zu essen. Und seit drei Jahren ernähre ich mich vegan.
Was ist es in diesem Jahr?
In diesem Jahr versuche ich, auf das Spät-zu-Bett-Gehen zu verzichten, was mir leider nicht so gut gelingt, wie ich das eigentlich mir erhoffe, und auf Alkohol verzichte ich. Das gelingt mir allerdings ganz gut.
Und das Späte-Bett-Gehen, ist das etwas, was Sie sagen, das wollen Sie ohnehin angehen und jetzt nehmen Sie auch wieder die Fastenzeit eben zum Anlass, um das mal auszuprobieren und mal zu starten?
Naja, Schlafen ist doch ganz gut eigentlich so um den Tagesablauf besser und wacher und produktiver verbringen zu können. Es ist schon immer so eine Sache, die sich bei mir einschleicht. Und ja, wenn es dann immer um 1 ins Bett geht und die Kinder schmeißen einen regelmäßig frühzeitig raus, dann hat man doch ein Schlafdefizit, was man damit schleppt. Und ja, das anzugehen in der Fastenzeit ist eigentlich ganz gut. Dieses Jahr klappt das halt nicht so gut.
Dann drücken wir Ihnen aber die Daumen, dass es in Zukunft wieder gut geht, weil, wie Sie sagen, Schlafen ja nicht ganz unwichtig für unseren Alltag ist. Genau. Danke Ihnen, dass Sie angerufen haben, Benjamin Huth aus Berlin. Da sind einige Anregungen gekommen. Uns hat noch ein Hörer, eine Hörerin geschrieben, die sagt, sie ist immer wieder verblüfft, wie gerade Vertreter der Kirche sich herausnehmen, andere der Ersatzreligion zu bezichtigen. Wenn sie beispielsweise ihr Leben versucht, nachhaltiger und ressourcenschonender zu gestalten, macht sie das nicht, um das Richtige zu tun, sondern um ihren Beitrag zu dieser Welt zu leisten. Gabriele Rüdin oder G. Porwoll ist unterschrieben. Arndt Brummer, ich nehme Sie jetzt mal als Vertreter auch der evangelischen Kirche hier in die Pflicht. Ersatzreligion, als das wurde es ja auch bezeichnet jetzt, würden Sie sagen, es ist eigentlich gleich, aus welchen Beweggründen man macht. Hauptsache, man übt mal Verzicht, man nimmt mal diesen Perspektivwechsel vor, man besinnt sich mal.
Also ich will nur mal sagen, was der eine Hörer gerade erzählt hat, ist mir selbst auch so gegangen vor 10 Jahren mit dem Rauchen. Ich rauche seitdem nicht mehr. Ich meine, und da haben wir uns ja auch verständigt, auch mit Herrn Hübel, dass die Tatsache, für etwas einzustehen und etwas zu versuchen, weil man es für moralisch, wissenschaftlich begründet, für richtig hält, dies ist keine negative Aussage. Es gibt nur eine ganze Menge Menschen, die sich gegen Religion als Bindung wehren, bei genauem Hinsehen, aber Bindungen anderer Art suchen und annehmen und dann auf die, die noch nicht in Anführungszeichen so weit sind wie ich, Abführungszeichen, moralisch herabsehen. Das ist keineswegs ein geltender allgemeiner Verhaltenskodex, sondern das sind einzelne Menschen, die ihre moralische Überlegenheit demonstrieren. Und das war in alten Zeiten ein Problem quasi aller Religionen, Stichwort Kreuzzüge und Ähnliches, dass sie sich gegenüber Andersgläubigen überlegen fühlten und deswegen auch zu brachialen Taten neigen konnten. Und von dem Pferd runterzukommen, ist das eine, und nicht ein neues zu suchen und aufzusteigen, ist das andere. Die Erkenntnis, ich möchte das anders machen, weil ich weiß, dass das unserem Leben auf diesem Planeten insgesamt gut tut, wenn die CO2-Werte und sonst was sind. Diese Erkenntnis möchte ich nicht diskreditieren und die daraus schließenden Verhaltensweisen auch nicht. Aber das Ausgrenzen, wie vorher zitiert, ich gehe da nicht mehr hin, die kochen nicht vegan, das halte ich dann für diesen fundamentalistischen Übertreibungsansatz. Und ich würde mal sagen, der trifft aber nur einen Teil derjenigen, die sowas machen. Und da ist es nicht das Problem des Themas, sondern es ist das Problem wahrscheinlich ein psychologisches Problem bei einem selbst.
Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wir sind heutzutage in einer Situation, zumindest hier in weiten Teilen Deutschlands, wo wir uns einiges leisten können. Der englische Schriftsteller Sir Philip Sidney, der lebte im 16. Jahrhundert, soll gesagt haben, die Regeln der Kirche in Bezug auf das Fasten und Feiern werden recht gut eingehalten. Die Reichen halten das Feiern und die Armen das Fasten ein. Wenn wir das auf heute übertragen, reden wir so viel übers Fasten, weil wir es uns leisten können? Philipp Hübel, was würden Sie sagen?
Ich glaube eher, dass es eine Gegenreaktion gegen die Konsumgesellschaft ist, weil wir einfach alles haben und eigentlich nichts mehr brauchen und die ganze Bewegung sozusagen angefangen hat, weil man erstmal grundsätzlich gerne mehr Auswahl hat. Darauf hat die Konsumindustrie reagiert und hat uns sozusagen im Supermarkt viele Produkte hingestellt, viele Kleidungsstücke und so weiter. Das ist immer preiswerter, billiger geworden. Und dann gibt es immer den Punkt, dass man zufriedener wird, wenn man mehr Auswahl hat. Aber es gibt den Punkt, wo es dann umschlägt, wo ein Überangebot an Waren und Möglichkeiten zu Überdruss führt. Das ist eigentlich eine Form von Ekel, von Abscheu. Und dann leitet das Gegenreaktionen ein. Und eine Gegenreaktion ist, was wir schon gehört haben, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, zu sagen, ich brauche doch gar nicht so viel Dinge. In mir ist jetzt viel wichtiger, mit meinen Freunden und mit meiner Familie zu interagieren, für die mehr Zeit aufzuwenden. Oder zu sagen, ich will mein Leben sinnvoller nutzen. Oder zu sagen, das ganze Essen, das gibt mir eigentlich gar keine Freude, das macht mich vielleicht krank auf Dauer. Also ich glaube, das ist eine Gegenreaktion natürlich. Und wer ganz wenig hat, der wird nicht von selbst aus jetzt fasten oder verzichten, sondern verzichten ist natürlich erstmal etwas, wo schon etwas da sein muss, damit man überhaupt, damit die Logik passiert, damit man überhaupt auch darauf verzichten kann.
Auf eines würde ich nie verzichten, den Satz noch, weil ich das für zwischen Menschen als ganz wichtig halte, auf den Humor. Auch nach dem Karneval und nach der Fasnacht miteinander zu lachen und nicht alles immer tierisch ernst zu nehmen, halte ich für eine geniale, wichtige Geschichte, die nicht befastet werden darf.
Sagt Arndt Brummer, der geschäftsführende Herausgeber der Zeitschrift Chrismon und Geschäftsführer der evangelischen Fastenaktion 7 Wochen ohne. Als solcher war er heute hier bei uns in der Lebenszeit zu Gast. Elisabeth Muschel war dabei, Studentin, studiert in Münster. Die Lust auf Verzicht, darüber hat auch Philipp Hübel mit uns gesprochen. gesprochen. Er ist Philosoph und Autor mehrerer Bücher, was das Fasten attraktiv macht. Darum ging es heute hier in der Lebenszeit. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Tag.